Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei aus London ist Frau Professor Ursula King. Frau King, Sie sind eine der, ich würde sagen, renommiertesten Religionswissenschaftlerinnen, die sich auch mit einer Religionswissenschaft und einer Orientierung der Religion auseinandersetzen, die man evolutionäre Spiritualität nennen können. Sie haben viele Bücher über Teilhard de Chardin geschrieben. Sie haben auch in letzter Zeit einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeit von Thomas Berry gehabt. Und Thomas Berry, ein Priester aus den USA, ist im deutschsprachigen Raum eigentlich weniger bekannt. Er ist aber einer der Vorreiter der Verbindung von Spiritualität, gemeinsam gedacht mit einem tiefen Verständnis von Ökologie. Darf ich Sie bitten, ein paar Grundzüge zu sagen? Thomas Berry, wer ist dieser Mann und wie kam der zu dieser Verbindung Spiritualität und Tiefenökologie aus einem Guss heraus zu denken und zu praktizieren?
Ja, das ist eine weit ausgreifende Frage. Der Thomas Berry war schon als junger Mann sehr, sehr von der Natur angezogen. Er spricht auch in einigen seiner Werke davon, er ist ja ganz auf dem Lande auf einer Farm aufgewachsen und er spricht von diesem fast mystischen Erlebnis im Creek, also da, wo das Wasser durch die Wiesen floss, wie er die Natur irgendwie in einer ganz umgreifenden und erfassenden Weise erlebt hat. Und das hat ihn immer angezogen. Er ist da, ich weiß wenig über seine theologische oder religiöse Ausbildung, aber ich weiß, dass er mit 20 Jahren in einen Orden eingetreten ist. Und er hat sich auch sehr für den Osten, also für die chinesische Gedankengut interessiert. Er ging 1948 nach China, um an einer katholischen Universität zu unterrichten, aber mit dem Kommen des Kommunismus ging das dann nicht weiter. Und er ging zurück nach Amerika und er ist dann schließlich Professor an der, ja, hinterher an Fordham University gewesen, wo er auch das Programm über Religionsgeschichte, Religionswissenschaft entwickelt hat. Er hat über Buddhismus geschrieben, hat über Hinduismus geschrieben, aber es ist eigentlich in seinen späteren Jahren erst, dass er eigentlich ganz, ganz in die Ökologie eingedrungen ist und diese ökologischen Ideen so radikal entwickelt hat. Wo er über Teilhard zuerst gehört hat oder das weiß ich nicht. Also ich bin ihm begegnet und ich habe mit ihm 2 Tage in seinem Riverdale Center nördlich bei New York am Hudson-Fluss verbracht und das war sehr inspirierend und wir sind auch länger in Verbindung gewesen bis zu seinem Tode 2009 war das, glaube ich, jetzt mal. Und er ist eigentlich jetzt von größerem Einfluss als während seines Lebens. Es sind durch seine Schriften, die erst nach seinem Tode eigentlich richtig in das allgemeine Publikum gekommen sind. Er hat einen weitreichenden Einfluss in den Vereinigten Staaten und auch unter einigen Menschen in England.
Was würden Sie denn sagen, sind diese grundlegenden, bahnbrechenden Beiträge, die Thomas Berry hier sowohl auf dem Gebiet der Ökologie als auch eben in Verbindung mit Spiritualität und Religion gebracht hat. Es ist ja schon mal ungewöhnlich, dass ein katholischer Theologe diese Verbindung so stark setzt. Man hört das ja eher von schamanischen Formen von Spiritualität, eben auch von östlichen. Aber hier ist jemand, der tief auch in der katholischen Kirche verankert ist, aber dieses Thema zu seinem Thema macht.
Ja, das ist eigentlich schwer zu beantworten, nicht? Er ist also ganz von der Erde, von der Welt, er hat also eines seiner Bücher 1988 heißt ja Der Traum der Erde, die Erde, der Planet Erde, dem wir angehören, das ganze Universum, wie er das entwickelt, wie er das sieht und wie er den Menschen richtig als als ein Sprössling des Universums. Es ist das Universum, was für ihn zuerst kommt, nicht? Und wir sind eigentlich, wir gehören dieser Erde als heiliger Gemeinschaft an, und er träumt eben von einer neuen Erdgemeinschaft, die wirklich viel mit der tiefen Ökologie verbunden ist und auch mit, was manche Schöpfungsspiritualität nennen, nicht? Er steht dem ökologischen Denken sehr, sehr nah, aber er hat eben diese tief spirituelle, Ausrichtung auf die Natur, auf das ganze Universum und seine evolutionäre Entwicklung, die ganz wichtig für ihn ist. Also er wird als Ekophilosoph beschrieben, aber im Englischen nennt er sich auch, im Deutschen kann man das nicht so gut übersetzen, er nennt sich ein Geologian, nicht ein Theologian, also kein Theologe, sondern, ja, wenn man es Deutsch sagt, ein Geologe, dann ist das kein neues Wort. Wissen Sie, in Englisch heißt ein Geologe ein Geologist. Er ist kein Geologist, wie der Theiadas war, aber er ist a Geologian. Das ist so eine Mischung von Geology and Theology, wenn Sie so wollen.
Ich verstehe.
Nicht ein Theologian, but a Geologian. Und er meint, dass die Theologie sich viel zu sehr von der konkreten, lebendigen Welt abgewandt und separiert hat. Und dass wir damit ganz eng verbunden sein müssen. Nun ist er hat sich sehr damit beschäftigt, wie die Menschen zum Teil die Erde zerstören, wie unser Einfluss auf das Lebendige sehr, sehr zerstörerisch gewirkt hat. Und er spricht davon, er sagt, wir haben zum Beispiel Vokabular für einen Selbstmord, für einen Menschenmord, sogar für die Mord des Lebens. Aber er spricht, er will eine neue Wörter heraus. Nicht, wir sprechen vom Genozid. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Genozid. Ja, aber er sucht nach neuen Worten wie Biozid, also dass das Leben getötet wird, nicht? Dass wir Geozid, dass wir die Erde töten, weil wir die Erde so zerstören und die Erde nicht respektieren. Und er sagt, dass wir ein großes Werk, eine Riesenaufgabe vor uns haben, die viele Dimensionen umfasst. Ich könnte da mehr darüber sagen später. Wir haben eine ganz neue Verantwortung. Er spricht zum Beispiel, und das hat mich zuerst sehr fast schockiert, als er persönlich mir davon zuerst erzählte, kann die Menschheit sich neu erfinden? Kann der Mensch sich selbst neu definieren? Er als wirklicher Teil der lebendigen Schöpfung der Welt und des Universums. Wir sehen uns als Einzelmenschen, wir sehen uns als kleine Gruppen, aber wir sehen uns eben nicht als dieser großen ganzen planetarischen Erdgemeinschaft anzugehören. Nicht? Und da kommen nämlich diese spirituellen Einsichten und Erfahrungen und Aufrufe, wie unser Handeln sich ausrichten muss, die kommen da zur Entwicklung in seinem Werk.
Ist er da nicht eigentlich ein radikal untypisch christlicher und vor allem katholischer Theologe? Die christliche Theologie hat sich ja seit ihrem Beginn eigentlich als eine Theologie entwickelt, die sehr stark die Befreiung des Menschen aus seiner Gebundenheit in die Natürlichkeit, in das Geistige. Da ist ein sehr stark platonischer Zug im Christentum drinnen. Das, was Sie von Thomas Berry schildern, geht ja fast in die gegenteilige Richtung. Also nicht die Befreiung vom Leiblichen ins Geistige, Spirituelle, sondern die Befreiung des Leiblichen im Sinne auch des Leibes der Erde.
Ja, da haben Sie ganz recht. Er sieht also, dass wir in einem ganz neuen ökologischen Zeitalter leben, nicht? Er hat einen ganz anderen Ansatz, nicht? Er spricht von diesem ökologischen Zeitalter schon sehr, sehr lange, und er beschreibt das 20. Jahrhundert, in dem er ja gelebt hat, nicht immer, er ist erst am Anfang, nur am Anfang des 21. Jahrhunderts gelebt, als er gestorben ist, nicht? Er hat das 20. Jahrhundert als ein brillantes Jahrhundert beschrieben, vielleicht eines der höchst entwickelsten Perioden der menschlichen Geschichte. Aber er sagt, dass wir diese destruktiven Aspekte unserer Zivilisation, unserer unserer Weltgruppen nicht genug kritisieren und ändern, dass wir das ganz ändern müssen, nicht? Er meint, dass wir, er spricht zum Beispiel in sehr krassen Worten von "The glory of the human has become the desolation of the earth, and the desolation of the earth is becoming the destiny of the human." Also was eigentlich unsere Ehre und unsere Größe sein sollte, hat zur Destruction, also zur Entartung der Erde, der Welt als lebendige Realität geführt, nicht? Das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Und ob man sich damit übereinstimmt oder nicht, das kann man nun kritisch diskutieren. Er ist also sehr vom Théard de Chardin beeinflusst. Aber er kritisiert ihn auch, weil er über ihn hinausgehen will, nicht? Théard hat weniger ökologisch gedacht. Er hat ökologische Stellen und hat ökologische Ansätze, aber er ist 1955 gestorben. Da stand das damals viel weniger zur Debatte als 1980 oder 1990, nicht? Insofern geht Herr Thomas Berre über ihn heraus, aber er lobt ihn sehr, empfindet ihn einen sehr wichtigen Denker und sehr, der wirklich eine Zukunftsvision hatte, auch von der Bedeutung der ganzen Menschheit und dieser Erdgemeinschaft, die aber im Théards Werk nicht voll entwickelt ist.
Ne? Jetzt würde ich ihn gerne noch einmal in seinem christlichen Kontext ansprechen und anfragen. Sie haben diesen Satz vorher zitiert von ihm, der Sie anscheinend sehr beeindruckt hat: kann die Menschheit sich neu erfinden?
Ja.
Könnte man diesen Satz nicht auch direkt auf den Thomas Berry anwenden, in der Formulierung: kann sich die Christenheit neu erfinden? Kann sich das Christentum neu erfinden? Weil 2000 Jahre Christentum sind doch zu einem Gutteil, nicht ausschließlich, aber zu einem Gutteil eine Spiritualität, die sich über, ich sag's noch mal, unsere Leiblichkeit hinaus entfalten möchte und das Göttliche eigentlich mehr im Jenseits oder zumindest im Geistlichen
vorhanden. Ja, und das sieht er als falsch an. Das sieht der Théard ja auch als falsch an. Da ist die Kritik der Religionen sehr stark, nicht nur des Christlichen, sondern aller Religionen. Bei Théard haben sie das sehr, sehr stark, wenn er über die Mystik schreibt. Und wie er die Mystik, fast alle Mystik, inklusive christliche Mystik, als zu vergangenheitsorientiert und zu statisch und zu wenig dynamisch sieht, nicht? Und er sieht die Umkehr oder die Transformation, müsste man sagen, aller Religionen als notwendig, nicht? Das ist der Ansatz, ist schon ganz stark bei Théard. Also ich habe das in einem großen Buch durchgearbeitet über Théard de Chardin und die östlichen Religionen, weil es mir darum ging, was war Théards Ansatz gegenüber chinesischen, japanischen und so weiter östlichen Erfahrungen und Religionen, und wie hatte das aus dem Christentum her gesehen, weil er immer nach einer übergeordneten Einheit oder Vereinigung gesucht hat. Und das ist bei dem Berry auch so, nicht, dass sie suchen eine Realität, die viel integraler, holistischer und voller ist als die Realität, die wir in Teilen leben. Es geht darum, dass man Beziehungen und Relationen entwickeln kann, die wir eigentlich oft vermeiden oder oft nicht sehen oder oft nicht erfahren. Mhm. Und dass das Geist hier, dass der Geist aus der Materie sich entfaltet und entwickelt, aber nicht in einer abgespaltenen Weise, wo das Leibliche versagt oder negiert wird, möchte ich sagen, negiert. Also es geht darum, die Realität des Materiellen, des Physikalischen und Leiblichen ist ganz, ganz stark affirmiert. Aber es wird gesehen, dass zur gleichen Zeit aus dem Materiellen und aus dem körperlichen, physikalischen, dass die Innenseite immer eine geistige Transformation mit einschließt, dass das beides zusammen ausgewogen ist und nicht separat. Das kann man nicht im Einzelblick sehen. Ja. Und das ist eine andere, meines Erachtens ist das ein anderer Ansatz als die traditionelle Theologie oder die traditionelle Philosophie hat.
Absolut. Jetzt haben Sie ja schon einige Stichworte gesagt, bei denen ich gern nachfragen würde. Das eine, wie Sie gemeint haben, dass eben nicht nur Thomas Berry, sondern bereits Teilhard de Chardin davon gesprochen hat, dass die traditionelle Theologie ein statischer Begriff ist oder ein statisches Verständnis von Wirklichkeit hat. Und dass Teilhard de Chardin diese evolutionäre, lebendige Spiritualität hier mit reingebracht hat, auch evolutionäres Denken an und für sich. Bis zu dem Punkt, dass er ja das so formuliert hat, der zukünftige Gott wird der Gott der Evolution sein.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie aber auch den anderen Aspekt noch mit reingebracht, den ich hier auch gern noch verfolgen würde. Sie sprachen von der Betonung der Materie, die Teilhard de Chardin jetzt noch nicht ökologisch weitergedacht hat. Ich denke, dass das eben auch die Arbeit von Thomas Berry ist, das wirklich auch ökologisch zu verstehen, dass Materie einfach nicht etwas zu Überwindendes ist, sondern dass Materie etwas, zu Erlösendes, zu Entwickelndes, da würde ich Sie gerne nachfragen. Und damit verbunden, und das finde ich besonders spannend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass beide meinen, die Materie hat eben auch eine Innenseite. Das ist ja ein radikal anderes Verständnis als das, was wir normalerweise mit Materie ansprechen, wenn wir dieses Wort verwenden.
Da haben Sie ganz recht. Sie haben beide diese integrale Verbundenheit des Inneren und Äußeren. Und das bringt eben dieser Theologe John F. Hoth, den ich schon mal in einem anderen Gespräch bei Ihnen erwähnt habe, dass es die Innenseite, dass alles eine Innenseite haben und dass wir die Tendenz haben, Sachen, Menschen, Erfahrung von außen her zu definieren und die Innenseite vermeiden oder übersehen oder dass wir so auf die Innenseite uns konzentrieren, dass wir die Außenseite nicht respektieren und nicht für wahrnehmen und deren Bedeutung nicht sehen. Das ist also eine komplizierte Aufgabe. Ich finde das wirklich eine große, ein Verständnis, das sehr umfassend ist und das man immer noch weiter, ausarbeiten muss, nicht? Und deswegen sind diese verschiedenen Stadien die Etappen, die sowohl der Teilhard de Chardin wie der Thomas Berry sehen, dass wir als Menschen der Natur, wir sind ja Natur, nicht? Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass in der christlichen Theologie ganz stark, dass die Natur, die Schöpfung, wird oft als etwas außerhalb des Menschen gesehen, nicht so wie wenn man von der Erde oder der Natur spricht, denken wir immer, wir stehen der Natur gegenüber. Die Natur ist was anderes als wir. Während wenn wir uns so sehen, dass wir ja Natur sind und wir sind wir sind sowohl ein Ausdruck wie der Natur wie die Tiere und die Bäume und die Pflanzen und so weiter. Wir sind nicht erzogen worden, in diesem holistischen Sinne zu denken.
Aber ist das nicht eine radikale Infragestellung unseres gesamten westlichen Verständnisses, was es heißt, Mensch zu sein? Also dieses sich als Teil der Natur zu wahrzunehmen, so wie Sie es beschreiben, heißt ja zweierlei. Erstens, dass wir als Menschen jetzt nicht sozusagen im Gegensatz zur Natur stehen, sondern dass wir ein lebendiger Ausdruck dessen sind.
Ja, genau, aber das ist ganz genau zentral in der gegenwärtigen Ökologie. Wenn Sie den Arne Næss, den dänischen Ökologen, also die Leute, die Tiefökologie machen, das ist ganz zentral für die, dass wir sind der Ausdruck der Natur, wir sind Natur, aber wir sehen uns immer als, nicht im Bewusstseinswerden und so weiter, als kulturell entwickelte, wie soll ich sagen, Individuen, die über der Natur stehen. Daran liegt ja die ganze Problematik, wie die Natur, also die der natürlichen Quellen der Natur, das Metall, die Früchte der Erde und so weiter, sie sind zu unserem Gebrauch benutzt, was richtig ist in einer Weise, aber wenn man das in einer integralen Weise macht, dann muss man das auch als einen Segen oder als etwas ganz besonders Heiliges ansehen. Das ist eine völlig andere Haltung, als wir sie im Westen haben. Nicht? Und der Westen hat sich der hat sich ausbeuterisch gegenüber der Natur entwickelt, ganz ausbeuterisch, nicht?
Erleben wir hier nicht eine radikale Umwälzung unserer westlichen Kosmologie? Sie haben gerade gesprochen, wie wir, ich sag's mal vereinfacht so, die Natur gebrauchen.
Ja, genau. Und falsch gebrauchen, zerstören. Also das, so sieht das der Thomas Berry sehr stark.
Wenn ich da kurz nachfragen darf, ist da nicht nur das Falschgebrauchen das Problematische, sondern das Gebrauchen überhaupt schon problematisch? Also das Gebrauchen hat ja ein bestimmtes Verhältnis, wo ich eigentlich die Natur eben, ich sag's mal so, als Gebrauchsgegenstand primär wahrnehme. Da muss der Missbrauch jetzt noch gar nicht im Vordergrund stehen. Ist nicht sozusagen die Wahrnehmung der Natur als Gebrauchsgegenstand primär schon etwas, was unsere Kosmologie hier auf eine schiefe Bahn gebracht hat und auf eine schiefe Bahn bringt?
Ja, aber wir stellen das heute in Frage. Ich weiß genau, ich kann das nachvollziehen und sehen. Und in ganz bestimmter Weise, wir benötigen ja die Quellen der Natur, nicht? Was würden wir ohne Nahrung machen? Die Nahrung kommt von der Natur, die wir nicht, also wir produzieren die Nahrung ja nicht, wir gebrauchen die natürlichen Quellen, die uns das Leben nähren und uns erhalten. Aber die Frage ist eben, in welchem Gleichgewicht, in welcher Haltung, wie sehen wir das? Sehen wir das als, nicht sind wir die Oberherren der Welt, die die Quellen gebrauchen können, wie sie denken, wie sie wollen, dass wir sie ausnützen und kaputt machen? Oder kann man das in einer Haltung machen, die würdevoll bleibt, die Erde und die Quellen des Lebens respektiert? Also da kommen ganz, ganz große Fragen zur Debatte. Das ist wirklich sehr schwierig.
Wie sehen Sie das Verhältnis einer solchen ökologischen Spiritualität, wie Thomas Berry sie versucht zu formulieren, zu den verschiedenen mannigfaltigen Formen von indigener Spiritualität, die ja heute genau aus dem gleichen Grund wie die neue Popularität gewinnen, wo das die Grundposition dieser indigenen Form von Spiritualität, der darin besteht, die Welt ist kein Gebrauchsgegenstand, sondern jedes und alles ist beseelt. Das heißt, diese alte indigene auch Geistervorstellung, das Belebtsein der gesamten Natur, hat hier eine bestimmte neue Renaissance. Sehen Sie eine Verbindung zu dieser auch sehr ursprünglich eben indigenen Spiritualität und der Theologie von Thomas Berry? Sehen Sie eine Verbindung und sehen Sie auch Unterschiede?
Ja, da sehe ich eine ganz starke Verbindung. Da kann ich Ihnen auch Beispiele geben aus seinem Buch. Wissen Sie, wenn Sie sein Buch, die große, The Great Work, also die große Aufgabe, The Great Work, Our Way into the Future, das kommt von 1999, da habe ich Ihnen auch ich habe ihn dozieren hören darüber. Das ist also was ganz, ganz Wichtiges, wo er die Voraussetzung für eine neue Erdgemeinschaft entwickelt. Also dieses Wort, the great work, dieses Zitat, kommt aus den ganz frühen Schriften von Teilhard de Chardin. Was müssen wir tun? Welche Verantwortung haben wir als Menschen des ganzen Erdalls, eine mutually enhancing mode of human dwelling on the planet Earth zu entwickeln? Das ist etwas schwierig zu übersetzen. Aber wie können wir wirklich die spirituelle Bedeutung des ganzen Universums inklusive des menschlichen Seins erkennen, und wie können wir den Mensch neu konzipieren, wenn Sie wollen? Da sagte Thomas Berry, das will ich jetzt mal ganz kurz darlegen, denn er sieht das von vier verschiedenen Perspektiven an. Also um solche eine Erdgemeinschaft zu schaffen, sagte, müssen wir, um überhaupt eine Zukunft zu haben für die Menschen, ist es notwendig, dass sowohl globale Politik und Regierung, Erziehung, alle finanziellen Arrangements müssen neu konzipiert und in einer integralen Weise entwickelt werden. Mhm. Aber diese Riesenaufgabe kann die Menschheit nicht neuschöpferisch angehen, ohne die Quellen zu gebrauchen, die Thomas Merry spricht von vier Weisheitsquellen, die uns in die Zukunft führen können und uns helfen können, diese Sachen zu verändern. Und diese Weisheitsquellen sind für ihn zuallererst die Weisheit der indigenen Völker, nicht? Also die Naturvölker, die Stämme und so weiter. Diese Weisheit, die wir eigentlich erst in der Neuzeit näher kennengelernt haben, aber die weit bis in die paläolithische Periode zurückgeht. Aber die Weisheit gibt es heute auch noch, wenn man denkt, dass da über 200 Millionen indigene Völker noch bestehen, die noch lebendig sind und ihre Traditionen haben. Aber für den Berry gibt es dann neben der Weisheitsquelle der indigenen Völker die Weisheit der Frauen, die auch sehr alt ist, aber sich erst heute wirklich klar vorstellt, wenn Sie wollen, oder bekannt wird, und die wirklich unsere westliche und andere Zivilisationen umformen kann. Und dann die dritte Quelle der Weisheit ist die ursprünglich oder oft als die einzige angesehen wird, nämlich die Weisheit, die wir in den klassischen philosophischen und religiösen Traditionen der Welt finden. Und dann gibt es für ihn noch die letzte und vierte ganz wichtige Quelle der Weisheit, und das ist sehr interessant, das nennt er die neue Weisheitstradition der Naturwissenschaft, die noch in ihrer Beginnungsphase steht, aber die sich mit einer wirklich wahnsinnigen Eile und Erfolg verbreitet. Und er nennt die Wissenschaften, also die ganz wichtigen Wissenschaften, ohne die wir gar nicht weiterkommen, die nennt er interessanterweise manchmal das Yoga des Westens. Das Yoga des Westens, was eine sehr interessante Formulierung ist, nicht? Aber er meint, es muss eine Konvergenz, eine gegenseitige Befruchtung dieser verschiedenen Traditionen und Weisheiten geben, um wirklich eine neue Erdgemeinschaft zu entwickeln, nicht? Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Es ist also für Zuhörer vielleicht interessant zu wissen, dass seine Schriften sind herausgegeben worden, nicht nur jedes Buch einzeln. Es gibt eine Zusammenfassung, die kam heraus 2014, ist sehr, sehr neu. Das ist von dem Orbis Verlag in Vereinigten Staaten gemacht, und das nennt sich Selected Writings on the Earth Community, also ausgewählte Schriften über die Erdgemeinschaft, die von der Mary Evelyn Tucker und John Grimm in der Yale-Universität herausgegeben worden sind. Und da finden Sie wirklich die Hauptideen von Berrys in kurzer, knapper Zusammenfassung vorgestellt, nicht? Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, weil er sich wirklich mit diesen Fragen sehr, sehr intensiv beschäftigt hat, nicht? Und das hat bestimmt Bedeutung, bezieht sich auch und spricht viele ökologisch denkende Menschen an.
Sehr, sehr spannend. Ich würde gern noch einmal auf diese vier Weisheitsquellen zurückkommen,
die wir angesprochen haben.
Gerade in ihrem Zusammenspiel ja wirklich auch eine sehr klare Blickrichtung bringen, wie hier auch eine Integration von ganz verschiedenen Weisheitshintergründen zusammengebracht werden muss. Indigene Spiritualität, die Weiblichkeit, die Tradition des Weiblichen, die klassischen Hochreligionen, ich nehme an, der Achsenzeit inklusive der Philosophien, die damit entstanden sind, und eben auch, wie Sie es interessanterweise formuliert haben, das Yoga des Westens, die neue Weisheit der Naturwissenschaften. Da habe ich eine Frage dran. Die neue Weisheit des Lehren der Naturwissenschaften, hat Thomas Berry das auch verbunden mit einer Wissenschaftskritik? Man kann ja durchaus sagen, dass die Naturwissenschaften, wie sie sich heute entfalten, auch eine problematische Seite der Quantifizierung von Natur haben, so dass sich eigentlich unser Naturverständnis auf das Berechenbare der Natur reduziert. Ist das, das würde ich ja nicht unbedingt den Yoga-Anteil der Naturwissenschaften bezeichnen, sondern es Teil des Entfremdungscharakters. Sieht das Thomas Berry auch so? Oder wie würde er dazu sich ziehen?
Ja, das kann ich jetzt nicht so direkt beantworten. Da müsste man genaue Stellen nachsehen. Er hat eine kritische Haltung. Er sieht, dass die Naturwissenschaften zu einseitig dominiert und zu sehr auf den Nutzungswert beschränkt wird oder oft von Leuten eingeordnet wird. Aber ich glaube, er hat einen großen Respekt für die wirklich kreativen Naturwissenschaftler, die ihre Arbeit auch mit einiger Demut angehen und mit einer Bescheidenheit. Also die größten Naturwissenschaftler, würde ich sagen, die haben auch erkannt, wie sehr begrenzt ihre eigenen Möglichkeiten trotz aller Kreativität erneuert ist. So, also ich glaube, dass er da selbst das recht kritisch sah. Aber wissen Sie, er schreibt nicht wie ein, soll ich sagen, wie viele Akademiker. Das sind keine abstrakten, sehr hoch ausgebauten Gedankenflüge, die Sie da in seinen Werken finden. Er spricht ganz natürlich, einfach, und das sah man auch, also ich habe das persönlich erlebt, da könnte ich Ihnen jetzt Geschichten erzählen, wie er mit allen Menschen, ob sie ganz berühmte Leute waren oder ob sie ein einfacher Handwerker oder Maurer oder was weiß ich waren, er konnte mit allen umgehen, ob es eine Frau oder Kinder waren oder Männer, wer das auch war. Er hatte diese ganz, ganz selbstverständliche, einfache Natürlichkeit. Oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das selbst erlebt im Umgang mit ihm, obwohl das nur ganz kurz war. Ich habe ihn mehrmals getroffen, aber vor allen Dingen, als ich bei ihm gewohnt habe, das ist mir sehr nahe gegangen. Und das ist dasselbe Zeugnis, das andere Leute von seinem Umgang abgelegt haben. Und dasselbe sagt man von all den vielen Menschen aus sehr verschiedenen Lebensstadien, die Teilhard de Chardin kennengelernt haben. Nicht, dass er also sich auf alle Leute beziehen konnte in einer Weise, dass vielen Menschen nicht, die vielen Menschen nicht möglich ist. Insofern habe ich da, wissen Sie, es ist eine Größe und eine Weite, die keine Ansprüche an andere macht, aber sich einfach vorstellt, sie können das annehmen oder darauf reagieren oder sich damit auseinandersetzen, aber es ist nicht etwas, was uns aufgezwungen wird. Nicht? Das müssen wir jetzt denken oder glauben oder tun. Und das finde ich eine sehr schöpferisch, sehr gute Konstellation zum Weiterdenken und zum Weiterarbeiten.
Und Sie haben vor allem hier auch einen Bogen geschlossen, der auch in sich einfach wert ist, bedacht zu werden. Nämlich, dass diese Integration der vier Weisheitsquellen, wie er das aufschreibt oder wie er das anzeigt, so wie Sie jetzt gerade die Betonung gesetzt haben, eben nicht nur eine kognitive Leistung ist, sondern etwas, Nein. das er auch in seiner Menschlichkeit, so wie Sie ihn erfahren haben und wie er anscheinend auch von anderen erfahren wurde, ist in Dimensionen, die haben nichts direkt jetzt mit kognitiver, wissenschaftlicher, nicht mal mit theologischer oder spiritueller, in diesem Sinn spiritueller Dimension zu tun, sondern sie sind eigentlich die Ausdrucksweisen einer umfassenden Menschlichkeit.
Ja, das haben Sie sehr gut ausgerückt. Das würde ich sagen, ist wirklich wahr von ihm. Das stimmt. Er war ein außerordentlicher Mensch. Und in dem Sinne, er hat die Spiritualität nicht als etwas ganz vom Menschenleben abgesondertes geistigen Bereich, den nur gewisse Leute unter ganz besonderen schwierigen Bedingungen oder asketischen Übungen erreichen können, sondern er sah es als wirklich die Essenz, das Wesen, die innere Seite, die sich ganz durch alle Lebensweisen hindurch ausdrückt oder ausdrücken kann, soll man sagen, ausdrücken kann. Also ich benutze ein Wort, was ich von Australien gelernt habe, in den Sumpf, wo es diese Luftpflanzen geben, die ihre Wurzeln in der Luft haben und durch die Luft genährt werden. Und biologisch werden diese Pflanzen Pneumatophores genannt. Pneumatophoren, das sind also die Träger der Luft, aber Pneuma heißt ja Geist, nicht? Und Pneuma, und sie heißen Pneumatophor, Träger der Luft, aber sie können es auch übersetzen als Träger des Geistes. Und ich meine, dass wir in der menschlichen Gesellschaft, sowohl in der Geschichte, wie auch jetzt in der Gegenwart, wie in den verschiedenen naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung, man immer wieder Ansätze oder Ideen findet, die nenne ich Pneumatophoren. Das sind, also was wir brauchen, sind wirklich Ideen oder Ansätze, die den Geist hervorrufen, fördern, auffördern. Also wissen Sie, Teilhard de Chardin spricht immer vom aufwärts und vorwärts, nicht unsere Möglichkeiten und unsere Wahl liegen nicht in der Vergangenheit, sie stehen vor uns, sie liegen in der Zukunft. Das ist die große antizipatorische, der Horizont der Zukunft, der so wichtig für den menschlichen Drang und das Suchen und die Wissenschaft und unser Leben sind. Und ich finde das ein sehr, sehr inspirierendes Modell, auch für junge Menschen, nicht? Wo sie nun sich weiter entfalten und entwickeln können, dass man sich nicht an die Vorwürfe der Vergangenheit beschränkt halten muss, sondern es ergeben sich immer wieder neue Öffnungen und Möglichkeiten. Und manche können wir gar nicht vorhersagen oder vorher ausdenken, nicht? Da kommt ganz überraschende Entwicklung, die wir eigentlich gar nicht uns hätten ausdenken können.
Da hätte ich direkt eine Frage dran, die sozusagen diese neue Möglichkeit noch einmal hier anspricht. Und da möchte ich mich rückbeziehen auf diese eine Formulierung, die Sie in verschiedenen Varianten im Gespräch jetzt schon mehrmals von Thomas Berig gebracht haben. Die Frage, kann sich die Menschheit neu erfinden?
Ja.
Und wenn ich das einmal so ausführen kann, einerseits ist das ja sozusagen eine grundlegende Frage jeder authentischen Spiritualität. Also die christliche Bekehrung ist ja auch ein Ansatz eines sich Neuerfindens als Mensch. Aber ich vermute mal, dass das bei Thomas Berry wahrscheinlich mit auch gemeint ist. Das ist auch wahrscheinlich das, was Sie mit dem Pneuma hier auch mit in das Gespräch reingebracht haben. Aber ich vermute, dass hier noch eine andere zweite Dimension dazu kommt, die nicht nur mit Pneuma im Sinne der großen Religionen der Achsenzeit zu verstehen ist, also diese Vergeistigung, sondern dass hier eine Verlebendigung und auch eine Integration mit dem Lebensprozess dieser Erde und mit dem Lebensprozess des Kosmos gemeint ist, in der wir uns neu einfinden und insofern auch neu erfinden müssen. Wenn Sie da noch ein paar Sachen dazu sagen könnten.
Ja, das ist, Sie haben das ausgezeichnet formuliert. Ich kann das nicht besser sagen. Ich finde das eine sehr inspirierende Aufgabe. Nun ist es immer so, wir haben diese Ideale, wir haben diese Möglichkeiten, die am Horizont auftauchen, die uns drängen, irgendwie uns zu, zu verpflichten oder uns auf den Weg zu machen. Es ist immer das auf den Weg machen, das Neue erobern oder das Neue irgendwie ins Leben zu rufen. Das ist so eine riesige Aufgabe. Die ist eigentlich ganz ein integraler Teil des Menschseins. Und ich meine, dass wir heute ganz neue Möglichkeiten haben und dass das Potenzial wirklich sehr groß ist, genauso groß wie die Gefahren sind, dass wir ganz, ganz schlecht landen werden, weil wir alles falsch machen. Mhm. Es ist nun eine Frage, wie soll man am besten vorwärts kommen, nicht? Und das stellt wirklich ganz grundlegende Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, ob wir die Kraft und die Möglichkeit haben, diese Schwierigkeiten zu lösen. Also da spricht der Teilhard von diesem, nicht die von der the taste and trust for life. Also das Leben ist ja so groß, das Leben der Erde, das Leben des Universums, das Leben in uns und das Leben in der Menschheit, da ist ja eine Kraft und eine Größe drin, die keiner von uns eigentlich erfassen kann. Und es geht darum, ist da der Geist der göttliche Bereich, so wie Teilhard den Kosmos sah, der göttliche Bereich, also dass der Geist, der Spirit, das Göttliche wirklich uns in allem begleitet. Und ich meine, dass die großen Heiligen, wenn wir jetzt von denen sprechen, nicht nur im Christentum, aber im Buddhismus oder im Judentum oder im Hinduismus, überall findet man große Menschen oder Menschen, die von diesem Geist ganz geführt werden und inspiriert sind. Insofern haben wir doch ein riesengroßes Erbe, was wir nun nützlich machen können für uns heute. Ich finde das sehr wichtig, dass also auch diese Dinge, diese Einsichten gelehrt werden, nicht? Und dass die traditionellen religiösen und philosophischen Einsichten in diesem viel weiteren Zusammenhang vermittelt werden.
Das interessiert mich auch jetzt nochmal besonders, dieser viel weitere Zusammenhang, den Sie hier ansprechen, weil Sie haben hier, wenn ich Ihnen zuhöre, zwei Dimensionen angesprochen. Das Leben in uns, ja, und das göttliche Geistige, das ja den Schwerpunkt aller großen spirituellen Traditionen ausmacht. Sei das eben Christentum, Judentum, sei das Buddhismus, Hinduismus, und auch
Islam auch, ja.
Absolut. Da ist, wenn man jetzt sagen, die menschliche Bewusstseinsgeschichte oder die menschliche Geschichte der menschlichen Spiritualität so in ein paar grob vereinfachenden Strichen darstellt, kann man ja sagen, dass hier etwas, und das ist wahrscheinlich auch mit der Achsenzeit zu tun, die Entdeckung des Geistigen, des göttlich-geistigen, und die Ausrichtung des Menschen in dieses göttliche Geistige. Da kommt vor allem in der westlichen, abendländischen Geschichte die Entdeckung des Individuums und der Rationalität dazu. Aber da ist etwas, und das ist meine Frage, ob Sie das mit dieser neuen Dimension meinen, dass hier eine Reintegration in die Wahrnehmung des Lebendigen, und zwar des Lebendigen sowohl des Natürlichen hier auf dem Planet Erde als im Kosmos an und für sich, das ist, wo sich auch ganz alte, nämlich indigene Formen von Spiritualität in einer neuen evolutionären Weise mit all diesen Errungenschaften unserer Bewusstseinsgeschichte verbinden, und dass das genau die Punkte sind, die Teilhard de Chardin und Thomas Ferry in ihrer Eigenart irgendwie geahnt und ausgearbeitet haben.
Ja, ja, sicherlich würde ich Ihnen sehr zustimmen. Nicht alle können Sie in dem, im Sinne Ihrer Zeitschrift sagen, dass es wirklich evolviert ist, dass es und sich noch weiter evolviert, nicht, dass wir, wie Sie gerade in der neuesten Ausgabe, die gerade gestern kam, dieses, wir müssen lernen zu leben, das finde ich ja einen sehr guten Ausdruck auch, nicht, dass wir nehmen es als selbstverständlich an, dass wir leben. Nicht, aber wir leben ja oft gar nicht richtig. Wir machen ja gar nicht von all diesen verschiedenen Dimensionen genug Gebrauch oder wir sind gar nicht, unser Bewusstsein ist nicht entwickelt genug, um wirklich lebendig zu werden. Nicht, wir sagen, wir sind lebendig, aber im Englischen dieses to become alive. Nicht? Wir sind nicht nur be alive, but become alive, wird wirklich lebendig, entwickle dich, geh so weit, nicht wie früher, dass der Entdecker, die Leute, die ans Ende der Welt gehen wollten, was sind die Enden unserer Welt? Die sind inzwischen so viel größer geworden, nicht die ganze Space-Technologie, also all diese Möglichkeiten, die in früherem Bewusstsein gar nicht da waren, nicht in dem Sinne auch unser Bewusstsein der ganzen Erde, was die Erde nun ist oder was der Kosmos ist. Wir haben ja ein ganz anderes Bewusstsein oder die Möglichkeit eines ganz anderen Bewusstseinsentwicklung, als die Menschen noch vor 200 Jahren hatten. Nicht? Und insofern ist das so eine immense ein Challenge, also eine Aufforderung zu wachsen und weiter zu denken und weiter sich zu entwickeln und eine Gemeinschaft aufzubauen, wo wir unsere positiven Möglichkeiten viel mehr entfalten, statt all die negativen Sachen, in die wir so verwickelt sind, weltpolitisch, nicht? Insofern finde ich das eine Riesenaufgabe, um wirklich das Bewusstsein zu verändern oder den Menschen klarzumachen, was sie für Möglichkeiten haben und wie man selbst die Aktion, die Handlung der Menschen nicht nur beeinflussen kann, aber wie man sie anregt, darüber nachzudenken, was in ihrem eigenen Leben ihr Handeln inspiriert und ihr Handeln mit anderen Menschen zusammen, wie man das fördern kann, nicht? Und wie man sich gegenseitig unterstützen und helfen kann, sich weiterzuentwickeln, weiterzugehen, weiter vorzuschreiten. Also kann man all diese verschiedenen Verben benutzen. Nicht? Das immer ist da eine Bewegung drin. Und diese Bewegung ist eigentlich mit der Bewegung des Lebens und der ganzen evolutionären Dynamik der Welt verbunden.
Lassen Sie mich da zum Ende unseres Gesprächs noch eine zusätzliche Dimension dazustellen, die meines Erachtens hier auch sehr dringend dazugehört, weil diese große Vision, die Sie hier aufgemacht haben, trifft uns ja auch in einer Zeit, in der wir die technologische Explosion, die wir seit mindestens 300 Jahren als Menschen ja angefangen haben, eine tsunamihafte Größe erreicht hat mit der Digitalisierung und auch Algorithmisierung unserer Wirklichkeit, sei es jetzt von Facebook-Wirklichkeiten, von Google-Wirklichkeiten, dass wir immer mehr auch als diese utopische Wandmalerei hier die Abschaffung des Menschen an die Wand gemalt wird.
Ja.
Dass wir hier vielleicht genau diese Vision der Lebendigkeit auch brauchen in unserer eigenen Verantwortlichkeit, wie wir Technologie erstens entwickeln und zweitens leben, damit diese Technologie sich auch einbinden lässt in die Lebendigkeit und auch in die Geistigkeit des Ganzen. Dass hier eine, gerade weil diese technologische Entwicklung unaufhaltsam sein wird, es an uns liegt, und zwar an unserer geistigen Tiefe und unserer geistigen Weite, dieser technologischen Entwicklung auch einen Imprint zu geben, der nicht sich gegen die Lebendigkeit des Kosmos richtet, sondern ein vielleicht neuer, auch evolutionärer Ausdruck dessen werden kann.
Dem stimme ich selber einig, dass es wirklich die menschliche Seite der Technologie, also dass sie wirklich dem Menschen, auf den Menschen bezogen ist und dem Menschen hilft, statt den Menschen zu zerstören. Ich glaube, also wir wissen das seit der Existenz der Atombombe, dass wir haben die negativen Möglichkeiten, uns selbst zu zerstören. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Und wie werden wir das vermeiden können? Wir können uns zerstören, nicht nur durch Bomben, wir können uns zerstören dadurch, dass wir uns satt fressen. Und sie haben jetzt diese ganzen Möglichkeiten, all der Krankheiten, die von unserer falschen Nahrung kommen und von dem falschen Essen. Das ist nur mal ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, an denen man zeigen kann, dass der Mensch sich zerstören kann. Wir müssen auch nur denken an die Leute, die sich durch Alkohol zerstören oder durch Drogen oder durch Violence, also durch Angriffe und wirklich negative Haltung, dass sie andere Menschen zerstören, töten, kaputt machen, Krieg machen. Also wir haben viele, viele negative Möglichkeiten und wir müssen uns fragen, wo werden wir landen? Wo wollen wir hinkommen? Wollen wir auf die negative Seite der Zerstörung kommen oder wollen wir vorwärts gehen und die Menschen fördern, weiter positiv sich zu entwickeln und wirklich einen Sinn für den Lebensverständnis und für ein wirklich menschliches Leben zu haben, das uns allen hilft und gut tut, statt dass es uns zerstört.
Darf ich da als allerletzte Frage Sie einfach noch einmal anfragen, was ist die Vision von Thomas Berry? Wie können wir diese das Leben annehmende Vision unseres Menschseins neu erfinden? Wie können wir uns neu erfinden, dass diese Vision das Leben umarmende und nicht eine das Leben ablehnende Zukunft sein wird?
Ja, er hat immer diese positiven, dieser Glaube, den er hat, der wirklich dann, ich glaube, auch ganz christlich verwurzelt ist, besonders in der Inkarnation, im Glauben an die Nähe Gottes und des Geistes. Also wenn Sie die Titel der Bücher sehen, The Sacred Universe, das Heilige Universum, nicht? Oder die christliche Zukunft und das Schicksal der Erde oder seine Abendgedanken, seine Gedanken spät im Leben, in seinen letzten Jahren. Er reflektiert über die Erde als eine heilige Gemeinschaft, nicht? Also das schaut, das zeigt, das bezeugt, dass er wirklich ganz, ganz tief der Erde und dem Leben und den Menschen verbunden war und diese wirklich ermuntern möchte oder ihnen den Glauben gibt, die Kraft zu haben, vorwärts zu gehen und wirklich positiv sich der Erdgemeinschaft einzuordnen und anzuschließen in einer kreativen Weise, die uns nicht unterdrückt und die nicht autoritär ist, sondern partizipatorisch.
Frau King, wir kommen jetzt auch zum Ende unserer Sendezeit. Ich würde das gerne auch als Schlusswort nehmen, auch als die Vision von Thomas Berry. Herzlichen Dank für diesen Bogen, den Sie hier gespannt haben und für Ihre Ausführungen. Ich glaube, dass es auch deutlich geworden ist, wie jemand wie Thomas Berry und Teiler de Jadot im Hintergrund natürlich hier wirklich auch Pioniere und auch Propheten eines Menschseins sind, mit dem es wert ist, sich auseinanderzusetzen.
Ich danke Ihnen für Ihre hilfreichen Kommentare und Einführungen. Ich kann nur sagen, es ist mir eine Ehre, etwas davon zu sprechen. Aber natürlich kann ich nur einen ganz kleinen Einblick geben. Das Beste ist, wenn sich die Menschen mit Thomas Berrys Werken selbst befassen und die diskutieren und sich davon inspirieren lassen. Und das hilft ihnen, da bin ich ganz sicher, ein positiveres Leben zu führen und auch mit ihren Schwierigkeiten fertig zu werden, wie man sich selbst als ein Mitglied der Erdgemeinschaft und der menschlichen Gemeinschaft auf der Erde sieht und wie man so auch auf die Zukunft hinschauen und sich leben kann. Dadurch, dass wir weiter lernen, wie wir uns in einem größeren Gemeinschaftszusammenhang selbst verstehen können. Ich glaube, das ist eine große Hilfe fürs Leben. Und ich danke Ihnen.
Frau Professor King, herzlichen Dank und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Danke Ihnen auch aus England.